9. In Jerusalem. Eilend ging Theophil durch die Straßen, von manchem erstaunt erkannt. Plötzlich reichte ein Mann im Priestergewand ihm freundlich die Hand und fragte: Bist du wirklich Ruben? Oder irre ich mich? Ja, ich bin es, antwortete Theophil, erfreut, den früheren Freund Jonas erkennend. Wie du aber schon an meiner Kleidung ersiehst, gehöre ich nicht mehr zum Tempel, sondern bin durch die große Gnade Gottes jetzt ein freier Mann. Es geht mir über Erwarten gut und meinen Eltern ebenfalls. Ruben, seit 5 Jahren habe ich dich nicht gesehen, weil ich in Persien arbeiten musste. Was mag vorgefallen sein, dass du dich vom Tempel trennen konntest? Du warst doch einer seiner gehorsamsten Diener. Mein lieber Jonas, dies lässt sich nicht auf der Straße besprechen. Willst du aber mit mir kommen, nach der Herberge des Lazarus? Dort können wir uns ungestört aussprechen. Gern, Ruben. Der Tempel überlässt ja seinen Dienern die freie Zeiteinteilung. Und bald saßen beide dort in einem Zimmer allein. Theophil erzählte: Ich bin nicht nur der Kleidung nach ein anderer, sondern auch der Gesinnung nach. Und schilderte dem aufmerksam zuhörenden Freunde die Erkenntnis seines toten Glaubens, seine schweren Leiden danach und seine Erlösung aus allen Gefahren durch die wunderwirkende Heilandsliebe. Darüber vergingen Stunden. Zum Schluss ergriff Jonas seine Hand. Also Theophil ist jetzt dein Name. Ich danke dir für deine klare Darstellung über Jesus. Aber verstehen kann ich das alles noch nicht. Was haben wir mit dem Nazarener zu schaffen? Er ist für uns tot. Und für den Tempel bleibt er tot. Ich hänge ja ganz vom Tempel ab. Mein Unterhalt ist gewährleistet. Für Weib und Kind. Und das ist doch auch wichtig. Lieber Jonas, das ist deine Auffassung vom äußeren Leben. Aber ich sage dir, ich kenne erst ein glückliches Leben, seit ich mich vom Tempel trennen konnte. Wohl ist mein Wirkungskreis jetzt reicher an Verantwortung und inneren Pflichten. Aber wie reich auch an Frieden und Freude. Lieber Jonas, du hast Jesum von Nazareth nicht kennengelernt, hast vielleicht nur von ihm, seinen Lehren und Taten gehört und wirst zweifelnd gedacht haben: Solange ich es nicht selbst erlebe, glaube ich nichts. Wisse, seit Jesus, der vom Tode Auferstandene, in mein stolzes, kaltes Leben handelnd eingriff, mir bis auf den tiefsten Grund meiner Seele schaute und nur Liebe, Hilfe, Kraft und Frieden uns brachte, fühle ich mich mit ihm innig verbunden. Dieser Jesus hat nach seinem Tode als geistig unzerstörbare Lichtwesenheit allen seinen Jüngern und Anhängern den Beweis erbracht, dass nicht nur er, sondern auch seine große Liebe und Barmherzigkeit weiter wirken werden bis in die Ewigkeit. Darum bitte ich dich, den Geist in Bethanien einmal zu prüfen und das Leben all derer, die an Jesum als den Auferstandenen glauben und ihm ihr ganzes Leben anvertrauen. Ruben, hör mich an. Ich möchte dir wohl glauben, aber heute kann ich nur sagen, Ich werde deinen Vorschlägen nachgehen. Wohl habe ich manches von Jesum von Nazareth auch in Persien gehört. Aber ich war ja gebunden durch meinen Eid an den Tempelglauben. Und wir Juden hatten dort kein Recht, über Andersgläubige zu richten. Aber ich danke dir von Herzen. Für heute ist es genug. Grüße deinen Vater Enos. Aber schweigen wir beide gegen jedermann über diese Unterredung. Und mit einem festen Händedruck schieden die beiden Freunde. Jonas ging eilends fort, ohne in das Gastzimmer einzukehren. Theophil wartete sinnend noch eine geraume Zeit. Dann ging er zum Pächter und fragte nach Lazarus. Doch wurde ihm Bescheid, dass Lazarus längst weitergefahren sei. Er solle bei Mutter Maria übernachten, aber ja nicht allein nach Bethanien kommen. Lazarus hatte schlechte Nachrichten erhalten und rate zu großer Vorsicht. Theophil ging in die Gaststube. Eine Magd brachte ihm eine Schüssel Gemüse und ein Stück Brot, sowie einen Becher Wein. Beim Essen beobachtete er die Gäste, fast alles Fremde, aber keine Templer. Er war froh und dankte innerlich dem Herrn für diese Gnade. Da Theophil auch andere Sprachen verstand, hörte er heraus, dass wiederum eine große Hetze gegen Nazarener stattgefunden habe und viele in einer heimlichen Versammlung überrascht, gefangen genommen und eingekerkert seien. Theophil hätte wohl gerne noch Näheres erfahren, aber die eindringlichen Worte des Pächters, Lazarus mahnt zu großer Vorsicht, ließen ihn bald die Herberge verlassen, um ins Heim der Mutter Maria zu gehen. Immer noch vertieft in die Reden der Fremden, gewahrte er nicht, wie ihm in geringer Entfernung zwei Männer folgten. Und als er durch eine Gasse ging, um für Maria etwas zu kaufen, betrat er ahnungslos einen Laden, um sich die größere Auswahl anzuschauen. Doch plötzlich hatte er das Gefühl, ihm drohe Gefahr. Und als er sich wandte, erhielt er von den beiden Männern harte Schläge auf den Kopf, dass er bewusstlos zusammenbrach. »Das wäre geglückt«, sagte der eine zu dem Verkäufer. »Niemand hat etwas gemerkt. Rasch in den Keller mit ihm, dass wir keine Ungelegenheiten haben.« In wenigen Minuten lag Theophil auf einem Bündel alter Lumpen im Keller und ward seinem Schicksal überlassen. Als er nach langer Zeit wieder erwachte, schmerzte sein Kopf. Er griff um sich und musste sich erst besinnen, was mit ihm geschehen war. Er wollte sich aufrichten, aber er fühlte sich zu schwach. So legte er sich wieder hin und schlief weiter. Es kam die Nacht. Im Hause Marias war man der Hoffnung, Theophil sei in Bethanien. Und in Bethanien glaubte man, Theophil bei Maria und den Brüdern, in gutem Schutz. Aber Ruth war innerlich so unruhig. Längst war Schlafenszeit. Da ging sie zu den Schwestern Maria und Martha und klagte ihre Besorgnis über Theophil. Maria suchte ihren Bruder auf und bat, »Lazarus, komme doch einmal zu uns. Ruth ist nicht zu beruhigen. Sie meint, dass Theophil ein Unglück geschehen sei.« Ohne ein Wort zu verlieren, folgte Lazarus seiner Schwester und war, wie er Ruth sah, auch sofort überzeugt davon, dass dem Theophil ein Leid geschehen sein musste. »Doch beruhigend«, sprach er, »liebe Ruth, behalte deine Sorge still für dich. damit deine Eltern und die anderen nicht auch beunruhigt werden. Du kannst dich nur dem Herrn anvertrauen. Doch morgen in der Früh will ich nach der Stadt, um Gewissheit zu holen. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Ohne seinen Willen kann uns allen und auch Theophil kein Haar gekrümmt werden. Solltest du aber richtig fühlen, dann Kopf hoch und alle Kräfte einen, um das Böse unwirksam zu machen. Lieber Lazarus, deine Worte sind gut gemeint, aber sie dringen nicht in mein Herz, weil Schmerz für Theophil darin lebt. Liebe Ruth, glaube an des Heilandes Liebe, Macht und Herrlichkeit. Dann wird alles gut. Der Herr prüfet keinen umsonst und hat Helfer in Überfülle, die ihm zu Diensten sind. So du aber zweifelnd stehst vor des Herrn Macht, dann freilich hat der Gegner leichtes Spiel, weil wir als Menschenkinder Willensträger unseres Gottes und Vaters sind. Weiche mit keinem Gedanken von dem Wissen ab, der Herr ist im Geiste bei uns und bei allen denen, die ihn lieben und gläubig auf ihn schauen. Gehe nun zur Ruhe. Morgen wird uns Aufklärung werden. Lazarus ging und in seiner Kammer angekommen, schaute er noch lange in den Sternenhimmel und betete: O mein Jesus, du meine Liebe, wann wird das Leid ein Ende nehmen? Immer größer wächst der Hass und größer wird deine Gegnerschaft und du willst nicht zurückschlagen, wonach den deinen geschlagen wird. Wann wirst du wahrhaft über deine Feinde triumphieren können? Mein Bruder, klingt es in ihm zurück, für mich gibt es keine Feinde mehr. Da ich in meiner Liebe so weit gegangen bin und habe Vorsorge getroffen, dass sich noch alle bei mir einfinden werden. Die Menschen sind sich selber Feind. Doch ich will nur ihr Gutes. Wolle du dasselbe. Dies sagt dir die ewige Liebe, die keinen Feind, sondern nur noch Verirrte kennt. Schon am frühen Morgen war Lazarus mit zwei Knechten unterwegs nach Jerusalem. Seine Ahnung war recht. Theophil war nicht im Hause Marias. Und der Wirt der Herberge sagte ihm, dass Theophil nachmittags um die dritte Stunde weggegangen sei, um in Marias Heim zu gehen. Sollte Jonas, der mit dem Theophil im oberen Zimmer zusammen war, Schlechtes vollzogen haben? Fragte Lazarus zweifelnd. Ich denke nein, antwortete der Wirt zuversichtlich. Denn Theophil zeigte rechte Genugtuung über die Unterhaltung mit seinem früheren Freunde. Auch kenne ich Jonas noch von früher und weiß, dass er ein guter Charakter ist. Lazarus verabschiedete sich. In ihm drängte die Sorge um Theophil. So eilte er nach der römischen Kommandantur und traf auch den Stadthauptmann an, mit dem er schon seit längerer Zeit befreundet war. Dieser versprach wohl, sich nach dem Verschwundenen umzusehen, aber er bezweifelte den Erfolg, da die Tempelkaste und die Stadtverwaltung sich heimlich unterstützten. Bedrückt kam Lazarus endlich wieder heim. weil er keine guten Nachrichten mitbringen konnte. Miriam und Ruth waren innerlich gebrochen, während der Vater Enos ruhigen Tones sagte: Warum denn verzagen, da Gott uns seine Hilfe doch nicht entzogen hat? Wir wissen wohl, mein Theophil ist noch nicht zurückgekommen. Aber dies ist auch alles. Ich habe des Herrn Wort erhalten. Ich bin Erlösung und Rettung. Und was er mir sagte, gilt auch anderen. Darum warte ich ruhig, bis die Zeit der Erfüllung gekommen ist. Lazarus war erstaunt über diese Glaubensgröße und sagte lobend: Enos, bleibe bei deinem Glauben. Der Herr lohnt es dir, und du wirst dich noch freuen können. So vergingen einige Tage. Auch die anderen litten unter dem Verschwinden des Theophil. Ein Beweis, wie lieb er allen geworden war. Ruth war ruhiger geworden. Sie pflegte ihre Mutter, die vor Aufregung krank war. Aber diese Ruhe war etwas Starres. Es war am Vorsabbat, da kam Jonas ahnungslos nach Bethanien und wollte Theophil und Enos besuchen. Er wusste, um diese Zeit arbeitet niemand mehr auf dem Felde oder im Garten. Lazarus sah ihn von Weitem kommen, ging ihm entgegen und begrüßte ihn freundlich. Herzlichen Dank für deinen Willkommensgruß. Ich weiß, ich bin Templer und in Bethanien nicht gern gesehen, aber ich will meine früheren Freunde Enos und seinen Sohn Ruben, jetzt Theophil, besuchen, denn ich suche Rat und Aufklärung bei ihnen. Dann bist du uns recht. Aber Theophil ist seit dem letzten Beisammensein mit dir nicht zurückgekehrt. Ich hatte sogar dich im Verdacht, beim Verschwinden des Theophil mitschuldig zu sein. Jonas war tief erschrocken und sprach: O Freund Lazarus, mit großer Hoffnung lenkte ich meine Schritte nach Bethanien, denn mir wird das Leben hier plötzlich unerträglich. Seit Theophil mir die Augen öffnete und mir manches sagte, woran ich früher nie dachte, habe ich ehrlich mit mir gekämpft und alle Vorurteile aus mir herausgeschafft und habe als innerlich freier Mann das Leben und Treiben im Tempel beobachtet. Es schreit zum Himmel, was alles jetzt unternommen wird. Saulus von Tarsen ist von tiefstem Hass gegen alle Nazarener erfüllt und verfolgt sie grausam. Er hat die Rechte dazu vom Tempel aus erhalten und alle loben seinen Eifer. Ich suche Rat und Beistand bei euch. Aber nun ist das Leid auch bei euch eingekehrt. Lieber Jonas, deswegen bleibt Bethanien doch eine Zufluchtsstätte für suchende Herzen. Und du bist uns genauso willkommen, als wäre bei uns kein Unglück hereingebrochen. Enos steht dir sofort zur Verfügung, aber ich bitte dich, ihn vor neuer Aufregung zu bewahren. Seine Seele ist bis jetzt ruhig und voller Zuversicht. Beide gingen in das Haus, um Enos zu benachrichtigen, dass ein lieber Freund gekommen sei. Lieber Freund Lazarus, dein Empfang tat meinem Herzen wohl. Obwohl ich als Priester komme, hast du mich begrüßt wie einen Freund. Doch wahrlich, der Tempel hat nicht das Beste mit dir vor. Eben deswegen sind mir alle, die vom Tempel zu mir kommen, so lieb, weil ich dadurch immer neue Beweise von der großen Gnade Gottes erhalte. Wärest du mit schlechter Absicht gekommen, wärest du nicht hier. Meine Hunde hätten dich gar nicht durchgelassen. Hunde? Ich habe keine gesehen. Möchtest du mir schon etwas darüber berichten? Merkwürdig. Im Tempel haben sie noch kein Wort davon gesagt. Du wirst sie sehen. Aber du wirst auch schweigen, weil sie ein Geschenk des Herrn Jesu waren, als er bei einem Besuche hier weilte. Enos kam, begrüßte den früheren Freund Rubens herzlich und sprach: Jonas, was treibt dich als Priester zu dem Verräter? Willst du uns Vorwürfe machen? Oder treibt dich die Liebe zum Freunde? Mein alter treuer Enos, nichts von beiden, sondern die Not meines Herzens. Dein Sohn hat mir die Binde von den Augen gerissen, und nun stehe ich vor wichtigen Entscheidungen. Entweder ich bleibe, was ich bin, und habe mein gutes Auskommen, oder ich mache es wie du. Kehre dem Tempel den Rücken und werde ein freier Mann. Jonas, bei aller Freundschaft kann ich dir nur raten, entscheide dich zu Letzterem. Wir haben viele römische Freunde, die dir gerne die Wege ebnen zu einem neuen Beruf. Jonas erzählte: Die letzten Tage waren für mich schwere, innerliche Prüfungen. Und wohin sollte ich mich wenden? Um einen klaren Rat? Denn zu Jesum, eurem Heiland, finde ich allein noch nicht, antwortete Lazarus. Auch wir können dir nur den inneren Weg zu ihm zeigen. Und dieser fordert: Liebe deinen Nächsten und hilf ihm in allen seinen Nöten. Erst wenn du durch solche betätigte Liebe zur klaren Einsicht kommst, was Gott von uns Menschen will, kommt dir der Herr und Heiland entgegen. Freilich nicht als sichtbarer Mensch, sondern in deinem eigenen Herzensgefühl, als Freude, Friede und ungeahnte Wonne. Aller Anfang ist wohl schwer, doch ohne den freien und ernsten Willen nicht möglich. Für uns ist Jesus das vollkommenste Leben. Wir sind seine Freunde und Nachfolger seiner Liebeslehren. Bedenke meine Worte und komme gern wieder. Aber der Meister kann nur zu denen kommen, die ihn im vollen Ernste suchen. Es ist genug, liebe Freunde. Eure Liebe ist bekannt bei allen in Stadt und Land. Und was ihr mir ratet, will ich befolgen. Die Schwester Martha brachte reife Feigen, Brot und Wein, dass der Gast sich stärke. Dann aber wollte Jonas wieder zurück nach Jerusalem. Mir ist in eurer Nähe bedeutend friedlicher geworden. Aber wenn du willst, zeige mir noch deine Hunde. Sie interessieren mich. Als Lazarus und Ennos ihren Gast aus dem Hofe begleiteten, pfiff Lazarus seinen getreuen Wächtern, welche sofort schweifwedelnd angerannt kamen. Mit ihren treuen Augen sahen sie auf ihren Herrn, als ob sie fragen wollten, gehört der Fremde auch zu uns? Jonas aber war erschrocken stehen geblieben. Solche Tiere habe ich noch nicht gesehen. Mit ihren Zähnen möchte ich keine Bekanntschaft machen. Diese Tiere tun niemandem ein Leid. Nur wer mit schlechter Absicht kommt, darf nicht herein. Durch ihr Bellen wissen wir, dass es keine Freunde sind. Und sogleich sind wir gewarnt. Und dieses ist vom höchsten Wert. Aber nun schweige vor der Hand, dass du in Bethanien warst. Gott mit dir, Segen, Ruhe auf all deinem Tun. Die beiden kehrten mit den Hunden um, Jonas aber wanderte weiter. In ihm war Hoffnung, dass es auch in und um ihn licht und klar wurde. Aber das Verschwinden Theophils machte ihm jetzt doch größere Sorge. Unterwegs begegnete er einer Schar Männer und Frauen, die auch nach Jerusalem wollten. Er fragte, wo wollt ihr hin? Die Sonne hat sich stark geneigt und nach Jerusalem ist noch eine Stunde Weges. Sprach einer, Herr, wir wollen nach der Stadt und morgen in den Tempel gehen, weil unsere Priester uns geboten, an heiliger Stätte zu beten. Da tut ihr gut daran. Aber ist eure Synagoge nicht ebenso heilig als der Tempel in der Stadt Gottes? Jehova sieht euch genauso gern in eurer kleinen, ihm geweihten Stätte als wie in Jerusalem. Haben euch eure Priester nicht den rechten Aufschluss darüber gegeben? Oder was erwartet ihr in Jerusalem? Herr, sprach ein anderer, wir haben viele Kranke in unserer Gemeinde. Unsere Priester sind ratlos und meinten, wenn nicht von Jerusalem Hilfe kommt, verderben wir alle. Ich verstehe. Nun, es ist recht, dass ihr gekommen seid, und es wird auch euch geholfen werden. Zieht in die Herberge Bethania, dort werde ich euch wieder treffen. Und alles andere werde ich gern mit euch besprechen. Ich aber muss eilen. Ich habe noch Wichtiges zu erledigen. Nachdenkend ging er schnellen Schrittes seines Weges. Die Not dieser Männer und Frauen beschäftigte seine Seele. Mit welch gläubig hoffenden Erwartungen kommen sie in die heilige Stadt? Und was werden sie erleben? O Gott, Jehova, gibt es denn keinen Ausweg, um den Suchenden diese Enttäuschungen zu ersparen? O Gott, gib mir Gelegenheit, diesen Menschen zu helfen. Mit diesen Gedanken eilte er in sein Heim, wo ihn sein Weib erfreut begrüßte. Er aber sprach, ich muss wieder fort, ich habe einen wichtigen Weg. Es hängt sehr viel davon ab. Und nach einer kleinen Erfrischung ging er zur Herberge Bethania. Er bat den Wirt um eine Unterredung. Dieser erkannte den Jonas auch wieder und war erstaunt, einen Priester vor sich zu haben, der das Gegenteil von anderen Templern zu sein schien. Aber er traute ihm doch nicht recht und sagte wegen der gemeldeten Gäste, Jonas, wir helfen, wo wir können, aber wundere dich nicht, so ich zögere. Wir sind Römer und vom Tempel unabhängig, aber zum direkten Feind möchte ich ihn doch nicht haben. Ich will einen Knecht nach dem Tor schicken. Der kann die Leute zu uns bringen. Höre, lieber Wirt, stoße dich nicht daran, dass ich äußerlich noch ein Diener des Tempels bin. Innerlich bin ich es nicht mehr. Und so frage ich dich, hast du inzwischen etwas von meinem Freunde Theophil gehört? Nein, kein Wort konnte ich darüber erlauschen. Hier sind die Templer zurückhaltend, da sie nur spionieren wollen. Aber vielleicht könntest du in einer reinen Tempelherberge etwas erfahren. Du gibst mir einen guten Rat, dem ich sogleich nachgehen werde. Also habe Dank und traue meinen Worten. Jonas ging in eine Priesterherberge in der Nähe des Tempels, wo er schon bekannt war. Es gab Reden und Fragen, und am Nachbartische erzählte man von den Taten des Saulus von Tarsen. Jonas hörte nur zu und fragte den neben ihm Sitzenden, wo denn eigentlich die Gefangenen bleiben, denn im Tempel habe er noch keine gesehen. Ja, der Tempel ist vorsichtig geworden, seit die Römer ihm die Polizeigewalt verbieten. Darum wird dieses ganz heimlich gemacht. Aber umso unheimlicher. Ja, er hat sogar Belohnungen ausgesetzt für größere, aber verschwiegen gebliebene Verhaftungen. Wenn du Lust hast, kannst du dich ja einmal solch einem Zug anschließen, den die Tempelmiliz unternimmt? Ich bin weniger für diese Sache, aber um Einblick in das Leben der Nazarener zu bekommen, würde ich ganz gerne einmal mittun. Das heißt, gefährlich dürfte es nicht sein, da ich keinen Kampf liebe. Gefährlich, lieber Freund, ist dieses nie, denn die Nazarener sind ja geradezu feige. Sie wehren sich nicht im geringsten und erwarten alle Hilfe von ihrem unsichtbaren Heiland. Wann könnte ich einmal mitkommen? Und in welchem Kleide geht man da? Nur im Priesterkleide, denn dieses wird ja am meisten respektiert. Komme morgen um die erste Nachtwache hierher, dann werden wir weiterreden, da wir uns auf unsere Spione verlassen müssen, die zum Schein Christen geworden sind. Gut, ich werde kommen. Denn ich will ein wahrer Diener Gottes sein. Er ging zurück in sein Heim, aber in seinem Herzen brannte ein immer größeres Weh. Sein Weib sah ihn besorgt an. Er sprach kurz: Ich muss über Wichtiges nachdenken. Mir ist, als lebte ich unter lauter Verbrechern. Jonas, lasse mich teilnehmen an deinen Sorgen. Der Segensspruch deines Vaters an mich lautete: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und dein Gott soll auch mein Gott sein. Daran halte ich mich in allen Lagen. Ja, es ist recht, dass du so denkst, meine Pura. Aber lasse mich einige Tage allein, dass ich mich prüfe und dann auch entscheiden kann über unsere Zukunft. Ich fühle, was in dir vorgeht. Dich quält dein Priesterberuf. Du suchst göttliche Wahrheit und kannst sie im Tempel nicht mehr finden. Dein kluger Vater sagte einmal zu mir, wenn je die Stunde kommt, wo Jonas keine Befriedigung mehr findet in seinem Beruf als Priester, dann suche ihn zu verstehen. Denn der Tempel ist abgewichen von den Wegen Gottes und das Gotteswort ist nur noch leerer Schein. Nur ein Messias könnte das heilige Wort wieder zu einem nährenden Brot für unsere Lebensaufgaben machen. Pura, dein Wort fällt wie Tau auf mein wundes Herz. Siehe, heute schon will ich dir sagen, ich bin auf dem Wege, ein Christ zu werden, habe aber noch eine schwere Aufgabe zu erfüllen. Doch darüber muss ich schweigen, da ich meinen Freunden mein Wort gegeben habe. Jonas blieb allein. Er überlegte noch einmal die Worte des Lazarus für und wider, aber gegen das Verhalten der Templer wehrte sich sein ganzes Innere. Wenn ich nur den kleinsten Beweis vom Dasein des Auferstandenen hätte, dann wäre mein Entschluss ein leichter, sprach er zu sich selbst und wollte nach den Rollen des Jesajas greifen. Doch er ließ davon ab. Was nützen mir geschriebene Worte? Lebendige brauche ich. Aber wo sie finden? Nun ging er auf den Söller und schaute lange in den strahlenden Sternenhimmel. Dann betete er so innig wie noch nie in seinem bisherigen Leben. Herr Gott Zebaoth, du kannst dich nicht länger verbergen vor der Not, die ich in mir fühle. Ich bin ärmer als Jakob, der vor seinem Bruder fliehen musste. Und diesem hast du dich gezeigt. Nur einen einzigen Augenblick lass mich inne werden, dass du da bist. Sonst muss ich zugrunde gehen. Herr, wie du anderen geholfen hast, so hilf auch mir. Er schwieg und wartete. Aber nichts regte sich in ihm, noch um ihn. Da fragte er sich, ja, worauf will ich denn warten? Gott ist ja Gott und nicht ein Mensch oder sichtbares Wesen. Es ist ja Torheit, auf etwas zu warten, was nicht schaubar ist. Aber wie sagte Ruben Theophil, er lebt und sichtbar werde er denen, die an ihn glauben. Ist es nicht Vermessenheit, Beweise zu fordern von dem, an den ich nicht glaube? Ich sagte Lazarus, wenn ich zur besseren Einsicht gekommen bin, wird der Heiland mir entgegenkommen. Ja, wie komme ich am schnellsten zu dieser Einsicht? Mit Grübeln über Worte nicht. Ich werde darum das Lager aufsuchen und das Weitere ruhig abwarten.